Da du auch Sterbebegleitung machst, wird's mich und ich denke auch viele Zuhörer einfach interessieren, was in deiner Erfahrung Leute bereuen, wenn sie sterben.
Ich glaube, das, was die größte Angst ist, ist, wenn man sich nicht versöhnt hat.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Deep Talk. Mein Name ist Marco und hier erfahrt ihr, wie ihr ein glückliches und erfülltes Leben führen könnt. Heute möchte ich mit euch über das Thema Tod sprechen. Und ja, ich weiß, das mag erstmal sehr traurig klingen, aber heute lernt ihr, welche wichtigen Lektionen uns der Tod über das Leben lehren kann. Also wir wollen hier auf jeden Fall eine positive Message aus der Episode mitnehmen. Und wir sprechen außerdem darüber, was Leute bereuen, wenn sie aus dem Sterbebett auf ihr Leben zurückblicken. Mit dem Ziel, dass man nicht auf sein Leben letztlich zurückblicken muss und dann eben auch Sachen bereut, was sehr schmerzhaft sein kann. Und das Ganze werden wir eben auch nicht alleine machen, sondern mit meinem heutigen Gast zusammen. Sein Name ist Thomas Herrmann und er ist ein Pastoralreferent, Religionslehrer. Er bietet Seelsorge an und vor allem begleitet er Leute auf ihrer letzten Reise in Form einer Sterbebegleitung. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Erlebnisse mit uns heute teilst. Herzlich willkommen, Thomas.
Genau, gerne. Ich stehe auch heute gern für Fragen zur Verfügung, Marco.
Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Und wie gesagt, das Thema, das schwirrt mir schon eine Weile im Kopf rum. Und ja, ich habe ja dich gerade kurz vorgestellt und ich denke, du machst sehr viel. Also es gibt Leute, die sind vielleicht Lehrer und das war's. Wird dir das Ganze nicht zu viel?
Doch, auf jeden Fall wird es mir manchmal zu viel. Manchmal wäre ich gern nur Lehrer, wobei Lehrer ein harter Job ist. Man denkt immer, die machen so viel Ferien, aber in den Ferien arbeitet sie natürlich auch was für die Schule vor. Aber ich habe öfters, merke ich einfach, wie gern ich die verschiedenen Bereiche habe. Also nicht nur Schule, wo ich mit jungen Leuten arbeite, sondern mit Erwachsenen im Kirchengemeinderat Dinge plane von der Gemeinde her, aber genauso auch für Senioren zuständig bin oder auch gerade in der Trauerbegleitung oder im Beerdigungsdienst bin, wo man vielleicht zuerst oder immer wieder fragen mich Leute, wie kannst du nur das machen? Beerdigungsdienst ist doch voll der harte Job und traurig. Aber ich habe eigentlich gelernt für mich, dass es eigentlich eine schöne und wertvolle Aufgabe ist, als Seelsorger trauernde Menschen zu begleiten. Genau. Aber mit Familie ist manchmal schon am Limit, wenn man dann Wochenendtermine hat und so.
Das glaube ich, definitiv. Aber wie du gesagt hast, meiner Meinung nach auch sehr wichtig. Deswegen machen wir auch heute, sprechen wir über das Thema Tod. Aber noch ganz kurz, bevor wir weitergehen, Pastoralreferent. Ich weiß noch, damals, ich konnte damit auch nichts anfangen, als ich in der Schule war. Vielleicht magst du kurz den Leuten erklären, was ein Pastoralreferent macht, beziehungsweise ist und ja.
Als Pastoralreferent in der katholischen Kirche gibt es diesen Beruf. Viele denken ja immer, es gibt nur Priester und Diakone, aber in manchen Diözesen, nicht in allen deutschsprachigen, gibt es Pastoralreferenten und Referentinnen, die Theologie studiert haben. Ich habe mir auch überlegt, Priester zu werden, habe ich dann aber für die Familie und gegen das Zölibat entschieden, weil ich gemerkt habe, ich bin irgendwie so ernst geworden, ich bin eigentlich eher ein lustiger und lockerer Typ und ich bin kein Einzelgänger und deshalb Pastoralreferent. Was dann aber immer klar ist, der Priester ist mein Chef und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh drüber. Mein Studienkollege ist Pfarrer geworden, ist jetzt mein Chef und wir leiten im Team hier die Seelsorgeeinheit und er muss so viele Dinge unterschreiben, verwaltungstechnische Sachen, wo ich letztlich mehr Zeit für Seelsorge habe wie er. Genau.
Also ich glaube, allein das Thema Zölibat, da könnten wir auch drüber diskutieren. Das klammern wir jetzt mal aus an der Stelle. Ja. Genau, wie ich eigentlich schon gesagt habe, heute möchte ich mit dir über das Thema Tod sprechen. Und vielleicht als Einstieg, was bedeutet Tod für dich? Was verbindest du mit Tod?
Also ich lebe aus dem christlichen Glauben. Deswegen ist für mich der Tod ein Durchgang zu einem neuen Leben. Also bei Trauerfeiern sage ich auch manchmal, ist wie eine neue Geburt. So wie man die Wehen bei der ersten Geburt, wenn man auf die Welt hat, so hat man sie ja auch, wenn man stirbt und in ein neues Leben geboren wird. Also ein Durchgang zum neuen Leben einfach.
Okay, also ich muss sagen, da fällt mir spontan ein, für mich ist es auch ein Stück weit eine neue Geburt oder Wiedergeburt, aber ich denke für mich auch ein Stück weit Wiedergeburt von den Trauernden. Weil ich habe festgestellt, nach einem Todesfall, da hat sich für mich viel verändert und ich habe mich auch verändert. Also ich würde sagen, da kann man das Motiv Wiedergeburt auch ganz klar auf die Trauernden übertragen.
Mhm. Denke ich auch. Ja.
Und jetzt beim Thema Tod, ich muss sagen, auch da habe ich vielleicht ein Stück weit eine ambivalente Beziehung dazu. Wenn man sich zu sehr einen Kopf drüber macht, glaube ich, kann man das ziemlich runterziehen. Aber meiner Meinung nach ist auch sehr wichtig, sich trotzdem damit zu beschäftigen. Also würdest du sagen, es macht Sinn, sich erstmal mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen, weil viele, glaube ich, setzen sich nicht damit auseinander. Wir sind alle sterblich, wir alle werden sterben. Also jeder weiß es, aber viele blenden das einfach komplett aus und sagen, ich kümmere mich drum, wenn es soweit ist. Da gibt es für mich schon mal ein Problem, man weiß nicht, wann es soweit ist.
Mhm.
Das kann auf tragische Weise passieren und bestenfalls im hohen Alter. Also würdest du sagen, man macht sich unnötig verrückt und macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen?
Also es gibt so einen Spruch, wo man sagt, das einzig Sichere im Leben ist der Tod.
Ja.
Deswegen jeder weiß, dass es irgendwann kommt und als junger Mensch wird man wenig damit konfrontiert. Ich bin jetzt ein bisschen über 40 vom Alter her.
Ja.
Ich merke, dass es in meinem Umfeld mehr Leute sterben. Auch Leute in meinem Alter, Familienvater, der beim Sport einfach umkippt, tot ist. Aber klar, auch meine Verwandtschaft, meine Eltern werden älter. Und deshalb wird man schon immer mit dem Thema Tod konfrontiert. Manchmal denke ich auch im Religionsunterricht in der Klasse 9, Thema Tod und Auferstehung, frage ich die Schüler auch, wie viele Tote habt ihr eigentlich schon gesehen? Echte Tote noch nie, aber pro Tag 300 in irgendwelche Ballerspiele oder sonst wo. Also und von daher ist das Thema Tod schon im Hintergrund da. Man kann es auch wegschieben. Aber wenn man auf einmal in die Situation gestellt wird, dass jemand nahes stirbt, dann ist man gar nicht darauf vorbereitet. Dann hat man sich keine Gedanken drüber gemacht. Deswegen finde ich es wichtig, dass man dem schon auch Raum gibt. Also nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, da zieht es einen wahrscheinlich runter, aber drüber reden, ja.
Aber meine Frage wäre, kann man sich überhaupt auf den Tod von jemandem vorbereiten?
Also klar, also wenn du in der Situation dann bist, dass jemand gestorben ist, dann musst du dich zurechtfinden und du weißt auch nicht, wie du selber reagierst, wie tief das geht, wie du emotional reagierst. Aber für sich so eine Haltung zu haben, was bedeutet für mich Tod? Und wo weiß ich, und dass ich weiß, wo kann ich hingehen? Wo kann ich meine Fragen, die sich dann auf einmal stellen, loswerden, wo ich jemanden als Gegenüber habe? Ich finde, das kann man schon. Oder auch bis dahin zu sagen, hey, wie stellst du das? Also meine Mutter zum Beispiel, die hat schon ihre Beerdigung vorbereitet.
Okay.
Die ist jetzt nicht todkrank oder so, sondern einfach, sie ist bei der Hospiz, begleitet Sterbende.
Mhm.
Und da ist es eine Übung, sich über seinen Tod Gedanken zu machen und zu sagen, okay, und wie stelle ich mir meinen Abschied vor? Wie soll der sein? Die hat alle Lieder aufgeschrieben und so.
Okay, also habe ich Tatsache auch, glaube ich, von ein paar Leuten gehört. Und ich glaube, vielleicht gerade als Elternteil tut man sowas vielleicht auch mal auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Man denkt sich, was ist, wenn ich weg bin, was passiert mit meinen Kindern? Ich denke, da ist man auf jeden Fall mit seinem eigenen Tod, vor allem als Familienmensch oder als Vater oder Mutter, nochmal anders damit konfrontiert, definitiv. Genau, und wenn wir jetzt sagen, es macht Sinn, sich über den Tod Gedanken zu machen, was würdest du sagen, ist deiner Meinung nach wichtig oder sinnvoll im Umgang mit Tod? Also natürlich gibt es verschiedene Ansichten. Wir alle haben auch schon von den verschiedenen Stufen des Trauerns gehört. Ich weiß nicht, ob du die dann gleich vielleicht parat hast. Ich weiß nicht, wie viele Stufen das waren. So nach dem Motto verleugnen und so, können wir gern gleich drüber reden. Genau, schieß einfach mal los. Was ist wichtig deiner Meinung nach im Umgang mit Tod?
Also das eine ist, Tod wird ja in unserer Gesellschaft auch verdrängt, indem man stirbt im Pflegeheim oder man stirbt im Krankenhaus. Früher sind die Leute zu Hause gestorben, sind auch nicht gleich vom Bestatter abgeholt worden. Viele wissen das gar nicht. Die denken immer, ah, jemand ist gestorben, dann muss ich sofort den Bestatter anrufen, dass der den Verstorbenen oder die Verstorbene abholt. Aber eigentlich darf man nur 2 Tage die Person zu Hause aufbauen.
Okay.
Und zum Beispiel bei meiner Frau, als ihr Opa gestorben ist, hat man den dann aufgebahrt, im Wohnzimmer noch, lag er da mit Kerzen um ihn rum und so. Und dann kam nochmal die ganze Familie und hat sich bei ihm verabschiedet. Dort, wo er gelebt hat, dort, wo man miteinander Freude erlebt hat, wo man Trauer erlebt hat, hat miteinander gesungen. Und das ist nochmal was ganz anderes, weil manche, ich hatte letzte Woche eine Beerdigung, die wollten den Verstorbenen gar nicht mehr sehen, sondern die haben den gleich vom Bestatter abholen lassen, ins Krematorium bringen lassen, wo er auch verbrannt wurde dann, weil man eine Aschenbestattung wollte, was bei uns 2/3 wahrscheinlich der Bestattungen sind, ohne Beisetzungen. Und deshalb ist das Erste nicht erschrecken, sondern man muss gerade solche Dinge wissen, dass der Verstorbene da sein kann. Und das ist nochmal ein ganz anderes Abschied nehmen. Und ja, es gibt verschiedene Sterbephasen, haben wir auch durchgemacht in der 9. Klasse. Es beginnt schon damit, wenn man eine Diagnose bekommt, dass man sie erstmal verdrängt und wegschiebt und sagt, kann ja gar nicht sein.
Ja.
Dann, dass man seiner Umwelt und sich selber zeigen möchte, ha, mir geht's doch ganz gut und volle Energie gibt, zum alles zu vertuschen. Also Dr. Kübler-Ross, eine Schweizer Psychologin, hat ganz viele Sterbende begleitet und hat so diese Phasen so entdeckt. Klar, so mancher bleibt in einer Phase hängen, man macht nicht alle Phasen durch. Aber andere Phase, die nächste ist dann so, man hadert mit Gott und dem Schicksal. Warum gerade ich? Diese Krankheit, die zum Tod führt, hätte auch jemand anderer bekommen können. Und dann gibt es so Gleichgültigkeitsphase, wo man dann sagt, ja, hat ja alles sowieso keinen Sinn und ich möchte niemanden mehr sehen, ich vergrabe mich zu Hause. Und wenn man aber diese Phase einfach, wenn man da merkt, doch sind Menschen da, die zu mir halten, dann kann man ein Stück weit dieses Leiden, dieses Sterben annehmen. Und was ganz toll ist, was sich entwickelt hat, ist gerade dieses, was ich vorhin gesagt habe, was meine Mutter macht, diese Hospizbegleitung, wo Sterbende sein können, wo Sterbende auch diese Phasen durchleben können, weil die laufen nicht linear ab, sondern man wird wieder zurückgeworfen ins Hadern und so. Also es ist nicht so, dass man irgendwann sagt, oh ja, jetzt sterbe ich halt, sondern es ist ein Ringen. Aber es gibt eine Palliativstation und Medizin, die super ausgebildet wurde. Und ich habe mal mit einem Arzt gesprochen von einer Palliativstation und er hat gesagt, es gibt 2 Dinge, das habe ich euch im Unterricht bestimmt auch gesagt, es gibt 2 Dinge, die Sterbende brauchen. Also das eine ist, also die 2 größten Ängste, die ein Sterbender hat. Das eine ist die Einsamkeit, dass er Angst hat, ich sterbe alleine. Und das andere ist, ich sterbe unter Schmerzen. Und er sagt, der war in einem Hospiz auch bei Nürnberg, und er hat gesagt, im Hospiz sind die Menschen nicht alleine. Also wir kümmern uns um sie, wir sind da, freundschaftlich auch da. Also nicht nur so, ja, hier bitte Medizin fertig, sondern wirklich auch für Gespräche. Und das andere ist, dass die Schmerztherapie so ausgereift ist, dass die Leute dort wirklich ohne Schmerzen sterben können.
Ja, ich würde da vielleicht noch ergänzen, aber da werden wir auch noch drüber sprechen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die nicht nur Angst haben vor Schmerzen, Angst haben alleine zu sein, sondern auch, was passiert mit meiner Familie, wenn ich weg bin.
Ja, klar. Das ist meine größte Angst, die ich habe. Wenn ich sterbe, in Sicht habe ich auch keine Angst davor, aber was ist mit meiner Familie?
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich muss sagen, bei mir persönlich, ich habe vor kurzem meinen Opa verloren und ich habe den toten Mensch gesehen. War für mich auch das erste Mal, quasi einen toten Mensch zu sehen. Da lässt sich jetzt vielleicht auch drüber streiten, ob manche wollen es nicht sehen. Ich wollte es ehrlich gesagt in dem Moment zuerst auch nicht sehen. Im Nachhinein war ich irgendwie trotzdem ein Stück weit vielleicht sogar froh, auch wenn der Anblick vielleicht erstmal Angst macht, weil man sieht wirklich, das ist eine leere Hülle. Man sieht wirklich im Körper keinerlei Spannung mehr und es sieht nicht aus, als würde jemand schlafen. Viele meinen das, also für mich sah es nicht so aus. Und ich glaube, ein Stück weit hat es aber auch geholfen, damit abzuschließen, weil wenn man den Mensch vielleicht nicht mehr sieht und vielleicht gerade in der Verdrängungsphase, die du angesprochen hast, redet man sich vielleicht ein und denkt, der Mensch muss noch da sein. ich habe den doch gestern gesehen, wenn ich jetzt hier klingel, macht er mir die Tür auf. Aber wenn man so einen Moment erlebt hat, glaube ich, vielleicht tut er der Verstand ein Stück weit sagen, der kann gar nicht aufmachen, weil du hast ihn da liegen sehen. Und ich glaube, du hast auch mal gesagt, deiner Meinung nach, das muss ja jeder für sich wissen, und es gibt natürlich auch verschiedene Krankheitsbilder und um Gottes Willen, das soll keine Empfehlung sein, aber mit Beruhigungsmitteln bei Beerdigungen hast du mal gemeint, sollte man sich vielleicht eher zurückhalten, weil Beruhigungsmittel, und da habe ich auch mit vielen Leuten gesprochen, die tun einen wie wirklich betäuben, und sobald man am nächsten Tag vielleicht aufwacht oder das Mittel absetzt, stellt man fest, man ist keinen Schritt weitergekommen. Einfach so, der Kopf hat nicht die Zeit gehabt, was zu verarbeiten, sondern man hat vielleicht den Schmerz aufgeschoben. Genauso hast du gemeint, glaube ich, der Moment, wenn der Sarg in den Boden kommt, ist auch nochmal ganz wichtig als Abschluss bei einer Beerdigung. Ja. Genau. Hast du noch, also ich meine, ich habe sie jetzt schon ein bisschen vorweggenommen,
oder? Ja, genau. Nee. Also das eine ist, also ich habe eine Ausbildung zum Notfallseelsorger auch gemacht. Und der Psychologe hat uns erzählt vom Körpergedächtnis, das jeder Mensch hat. Und er sagt, zum Gut, oder heißt Gut trauern, ja, zum seine Trauer zu bewältigen, ist es wichtig, dass der Körper mit eingebunden ist. Ich habe jetzt hier bei uns in der Kirchengemeinde vor 2 Jahren, musste ich eine Mutter beerdigen, die an Krebs erkrankt war und gestorben ist. Und sie hat 3 Kinder, relativ kleine Kinder, also ein Kind nur im Kindergarten, 2 in der Grundschule. Und da war es so, dass der Ehemann, der wollte nicht, dass die Kinder nochmal die Mutter sehen und auch nicht berühren. Und ich habe wirklich auf ihn auch eingeredet, weil ich gesagt habe, die Kinder haben den normalsten Umgang mit Sterben im Vergleich zu uns Erwachsenen, die wir so verkopft sind. Und für die Trauer ist so wichtig, also dass die Kinder auch nochmal die Mutter berühren und sie auch küssen dürfen. Also da wird man nicht krank oder sonst was, sondern einfach dann auch mit dem Körper, mit den Händen zu spüren, okay, und die Mama ist kalt. Die Mama ist nur diese Hülle, so wie du es vorhin gesagt hast, bei deinem Opa. Und das nimmt der Körper ganz anders auf, wenn man das spürt, wie wenn man das nur im Kopf hat. Und ganz schlimm ist es ja, wenn jemand vermisst wird. Man denkt, also das ist das Schlimmste für die Leute, diese vermisste Person, weil die denken dann immer, sie können nicht abschließen, sie können nicht loslassen, weil sie denken immer, auch wenn die Wahrscheinlichkeit bei 100% ist, dass die Person schon gestorben ist, irgendwann kommt sie wieder. Und deshalb darf man das nicht unterschätzen. Also wirklich, also die meisten sagen immer beim Trauergespräch, ja, ich möchte die Person in Erinnerung behalten, so wie ich sie gekannt habe. Aber wie gesagt, psychologisch auch, nicht nur von der Seelsorge her, ist es so, dass man wirklich die Person nochmal berühren soll. Und bei der Notfallseelsorgeausbildung hat es auch geheißen, und wenn die Person durch einen schlimmen Unfall gestorben ist, soll man möglichst die Dinge einfach abdecken vom Körper, wenn da eine schlimme Verletzung ist. Und trotzdem dann auch mit Kindern nochmal an die verstorbene Person hinzugehen, wirklich Abschied zu nehmen. Weil das sind Jahre, wo man manchmal in der Trauerarbeit dann braucht, um das abschließen. Aber ein Beispiel war auch aus der Gemeinde, da kam eine Frau zu mir, aus Brasilien ist sie gebürtig, und ihre Mutter starb in Brasilien. In Brasilien ist es so, dass die Menschen gleich am nächsten Tag begraben werden. Und deswegen hatte sie keine Chance, dort zur Beerdigung hinzufahren, und als dann die Mutter auch noch gestorben ist, konnte sie wieder nicht hin, weil einfach, du kriegst so einen Flug gar nicht so schnell. Und dann hat sie wirklich 3-4 Jahre immer getrauert und konnte nicht loslassen. Sie war auch bei Psychologen. Und dann ist sie zu mir noch gekommen, über eine Freundin halt, einfach zum Gespräch. Ja, so. Und dann habe ich ihr gesagt, wir können miteinander, wenn sie will, ein Ritual gestalten für den Abschied. Also diese Beerdigung ein Stück weit nachzuholen, weil sie war schon im Urlaub dann am Grab nochmal von ihren Eltern, aber sie konnte nicht loslassen. Und dann haben wir uns in die Kirche gesetzt. Ich habe gesagt, hat sie irgendwelche persönliche Gegenstände von ihren Eltern da? Und dann hat sie, wenn die Eltern da waren, hatten sie hier ihre Schlafanzüge. Ja. Und dann hat sie die Sachen mitgebracht von ihrer Mutter und von ihrem Papa, hat die hingelegt. Dann haben wir einen kleinen Gottesdienst gefeiert, und ich habe auch Erde dabei gehabt, wo man wirklich, das hört sich jetzt vielleicht skurril an, aber und dann auch Erde auf diese beiden Schlafanzüge gelegt, und wie richtige Beerdigung habe ich mit ihr gefeiert. Und sie hat dann angerufen nach 2 Wochen und hat dann gesagt gehabt, also sie hat ganz viel geheult während diesem kleinen Gottesdienst, Und nach 2 Wochen hat sie angerufen und hat gesagt, ja, jetzt ist es bei ihr angekommen. Also jetzt kann sie loslassen.
Ja, auf jeden Fall spannend. Aber ich glaube, das vielleicht als Außenstehender klingt es vielleicht, ich würde nicht sagen lächerlich, um Gottes Willen, aber man kann sich es vielleicht nicht vorstellen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch für mich, ich weiß nicht, ich finde jetzt für mich gerade kein Beispiel, aber so symbolische Sachen, glaube ich, können extrem helfen trotzdem. Ich meine, viele Leute, keine Ahnung, die trennen sich von ihrem Partner, manche Leute schmeißen Bilder weg, zünden Bilder an, um einfach Platz für Neues zu schaffen. Also ich glaube, so symbolische Sachen können sehr wichtig sein. Deswegen kann ich das zu 100% nachvollziehen. Jetzt ein Punkt, der mir ganz wichtig generell ist und der bezieht sich nicht nur auf das Thema Tod, aber da wir heute über den Tod sprechen, für mich ganz wichtig in schwierigen Lebenslagen, auch bei Todesfällen, ich habe für mich gemerkt, wenn ich Lektionen draus ziehen kann, wenn ich aus einer Sache, so unmöglich und schwierig, die mir vorkommt in dem Moment, da liegt immer eine Lektion drin, meines Erachtens. Und man ist auch nicht immer gleich bereit, die sofort zu suchen und zu finden und anzunehmen. Aber ich glaube, das hilft auch extrem in der Trauerbewältigung. Als Beispiel war das der Tod von meiner Oma. Ich war im Studium extrem eingespannt. Ich habe für Prüfungen gelernt. Und ja, dann meine Oma musste dann operiert werden. Aber sie wurde nicht plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert, sondern sie ist da quasi mehr oder weniger hingegangen, ihr ging es in Anführungsstrichen gut und dann hieß es, besuch sie doch. Ich hatte aber am nächsten Tag eine Prüfung und dann habe ich gesagt, geht nicht, morgen habe ich die Prüfung, ich besuche sie morgen. Und in meinem Kopf, da war nicht mal eine Sekunde der Gedanke, dass da was schief gehen könnte. Den Gedanke hatte ich gar nicht. Den hätten die wenigsten vielleicht. Und dann habe ich angerufen. Und es war das letzte Mal, dass ich die Stimme gehört habe und sie hat gesagt, dass sie Angst hat, dass sie sich Sorgen macht. Und ich habe sie versucht zu beruhigen, habe gesagt, es wird alles gut werden, mach dir keinen Kopf. Versprochen, morgens nach der OP komme ich dich besuchen. Sie hat die OP nicht überlebt und das hat mich wirklich eine lange Zeit beschäftigt oder von mir aus heimgesucht, weil ich gedacht habe, das war für mich einfach die falsche Entscheidung. Und wie kann man sich nur so entscheiden? Und den Vorwurf habe ich mir lange gemacht. Wie konnte ich eine Sache über einen Menschen stellen? Und das hat extrem wehgetan und sehr lange wehgetan. Aber dann irgendwann habe ich für mich beschlossen, was kann ich daraus lernen? Und ich habe daraus gelernt, dass ich Menschen ab sofort über Sachen stelle. Ich habe gemerkt, da habe ich mich falsch entschieden. Das tat mir nicht gut. Und das war die Lektion, die ich da lernen musste, schmerzhaft, aber manchmal kann man Sachen auch nicht leicht lernen, manchmal sind die schmerzhaftesten Erfahrungen die wichtigsten und ich habe das direkt übertragen, weil mein Opa war ein Mensch, ich würde sagen, er war natürlich im Alter einsam, er war auch lange Witwer, der hat am Tag 1000 Mal angerufen und eine Zeit lang hat man das vielleicht gar nicht verstanden oder hinterfragt, dass er sich einsam fühlt und dann ist man auch nicht jedes Mal ans Telefon gegangen. Nachdem meine Oma gestorben war, habe ich die Lektion gelernt und wenn er 1000 Mal angerufen hat, bin ich 1000 Mal ans Handy gegangen. Der Tod von ihm tat trotzdem weh, aber ich kann mir, für mich konnte ich mir jetzt nicht mehr vorwerfen, in Anführungsstrichen was falsch gemacht zu haben, sondern ich habe eine Lektion gelernt, ich habe die angewandt und ich habe vielleicht ihm auch ein Stück weit Schmerzen nehmen können und Einsamkeit und der Gedanke hat mich ein Stück weit beruhigt. Also ich würde sagen, extrem wichtig sind Lektionen, die man rauszieht. Hast du da ein Beispiel oder stimmst du mir dazu?
Ja, also ich finde, das ist jetzt auch so ein schlauer Spruch, aber das Leben ist ein großer Lehrer oder der größte Lehrer und ich finde es einfach gut, wie du da damit gerungen hast und du sagst jetzt Lektion, einfach was du als Lebenserfahrung für dich draus ziehst und das ist schon eine Auseinandersetzung mit Tod und die du jetzt bei deiner Oma durch diese Auseinandersetzung mit ihrem Tod hast du jetzt für dich ja was draus gelernt, Lektion sagst du, und bist aber dann ganz anders, hast du jetzt den Tod von deinem Opa erlebt. Also, genau. Also, finde ich auch, man lernt daraus.
Und ich würde auch sagen, das hilft. Ich muss sagen, in jeglicher schwieriger Situation, und es muss nicht nur Tod sein, in dem Moment, wo es in meinem Kopf Klick gemacht hat, ging es mir besser. Ich sage nicht, es war alles gut und mir ging es perfekt, aber es wurde besser.
Ja, das ist Trauerbewältigung. wenn man ein Stück weit dann loslassen kann und sagen kann, okay, und das ist mir aber wichtig, was draus bleibt. Also nicht nur in Bezug auf die Person, sondern auch auf mein Verhalten für weitere Personen. Ja.
Und was ich auch sagen muss beim Thema Tod, es hat auch meine Familie in so Zeiten extrem zusammengeschweißt. Also ich habe eh ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie. Mhm. Aber in so Zeiten, glaube ich, allein sein für Trauer, und natürlich, wenn man das braucht, kann man das machen. Aber wichtig, man darf nicht das Gefühl haben, alleingelassen zu sein. Es gibt immer Menschen, es gibt Trauergruppen, es gibt Menschen wie dich, mit denen man, mit denen man sprechen kann.
Ja.
Also so blöd sich das anhört, da folgen eigentlich relativ viel positive Dinge draußen. Auch wenn jemand stirbt, aber der Familienzusammenhalt wird noch enger, glaube ich, kann man auch sagen, hat es was Positives gehabt.
Ja, man hat miteinander was bewältigt. Und mir ist gerade noch eingefallen, du hast ja vorhin mit Beruhigungsmitteln gesprochen gehabt. Also es ist, genau, bei Trauerfeiern habe ich schon erlebt, dass manche wirklich so betäubt waren, dass sie es gar nicht mitgekriegt haben. Diese Trauerfeier so richtig. Und der Körper, unser Körper kann mit Trauer umgehen, wenn wir ihm die Chance geben. Und viele denken dann, oh, ich habe keinen Hunger, ich kann nicht schlafen. Aber das ist ganz normal. Also die Psyche nimmt sich die Zeit, viel Zeit, auch nachts die Zeit, diesen Schmerz, diese Trauer zu verarbeiten. Und deswegen ist es voll in Ordnung. Und auch das Essen ist nicht mehr so wichtig, weil die Psyche vorrangig daran arbeitet. Deswegen kann man das loslassen. Oder ja, muss man nicht denken, okay, der Trauernde, den muss ich jetzt vollstopfen mit irgendwas, das er Kraft hat.
Definitiv. Und ich glaube mal, gerade so psychosomatische Sachen, die kann man sich nicht immer vorstellen, aber die passieren. Also dass einfach die Psyche sich auf deinen Körper niederschlägt, also dass einem, wie du sagst, schlecht wird, dass man nicht schlafen kann, dass man überhaupt keinen Hunger mehr hat.
Mhm.
Sollte man meinen, das hängt nicht zusammen, aber für mich auch ein klarer Beweis, dass irgendwie der Geist und der Körper irgendwie dann doch zusammen gehört und zusammenspielt.
Ja, definitiv.
Viele Menschen tun so, als wäre es nicht so, aber gerade in so Situationen zeigt sich das. Jetzt noch eine andere Sache, die natürlich auch Hand in Hand mit dem Thema Tod geht, sind Nahtoderlebnisse. Viele Menschen, das kann von mir aus bei einer OP sein, manche beschreiben, ich habe wie ein schwebender Beobachter mich selber von oben gesehen. Viele beschreiben natürlich auch das klassische Licht, um das sie gehen. Genau, da würde ich einfach mal deine Meinung zu Nahtoderlebnissen haben, weil ich persönlich habe halt für mich, also es gibt natürlich auch wissenschaftliche Erklärungen und als Naturwissenschaftler fühle ich mich damit meistens wohler. Aber ich glaube, das sind Phänomene, also man kann es, ich meine, Stand jetzt natürlich nicht 100% erklären, aber da würde mich einfach mal so deine Sicht der Dinge dazu interessieren und vielleicht hast du auch mit Leuten gesprochen, die das schon hatten.
Also notfallmedizinisch kann man viel erklären, also gerade diesen Tunnel und dann dieser dunkle Tunnel und das helle Licht am Ende, wo man sagt, Adrenalin wird ausgestoßen oder auch die Herzaktivität in einer lebensbedrohlichen Situation nimmt ja zu und deswegen sind es kann man es viel mit neurobiologischen Prozessen im Gehirn eigentlich erklären. Genau. Deswegen muss man vorsichtig sein bei diesem Thema. Andererseits, ich hatte mal hier in der Nähe eine Beerdigung von einem 24-Jährigen und da war ich ganz neu im Beerdigungsdienst und dann dachte ich, oh Mann, was sage ich den Eltern? Also was kann man überhaupt aus dem Glauben da dann sagen? Irgendwelche tolle hoffnungsvolle Sätze wollte ich da auch nicht sagen. Dann kam ich zu denen nach Hause zum Gespräch und die waren aber relativ gefasst. Und wenn man nicht weiß, was man sagen soll, dann ist es am besten immer, man schweigt und gibt den anderen den Raum zum Sprechen. Und das Spannende war dann, dass diese beiden, also die Mutter und der Vater, die hatten beide ein Nahtoderlebnis, das sie mir dann beschrieben haben. Also bei der Mutter war das so, die war schwer herzkrank, hatte eine Herz-OP und während dieser OP, also ist sie gestorben eigentlich, also Gehirnströme nicht mehr zu messen und sie hat dann danach beschrieben, wie sie auch in so einem Tunnel war und sie hat in diesem Tunnel ihren Schwiegervater getroffen, der schon gestorben war und der Schwiegervater hat dann zu ihr gesagt, du, für dich ist noch nicht so weit, du gehst wieder zurück. Genau, also es war die Mutter, das dahin sich dann schon mal in die Nackenhaare gestellt, weil wenn jemand so also 1:1 einem erzählt, in so einer schweren Situation, das war schon was Besonderes. Und dann hat der Papa angefangen zu erzählen und der hat mit 19 einen schweren Autounfall gehabt. Und bei ihm war es dann so, dass er von oben sehend, also es wird ja oft auch beschrieben, von oben sehend, dass man sich selber sieht, wie in einem, der Notarzt arbeitet am Unfallort. Also er hatte schöne Musik gehört, hatte auf einmal keine Schmerzen mehr und hat von oben einfach zugeschaut, wie mit an ihm gearbeitet wurde. Und dann hat er auch beschrieben, also er hatte ganz lange OP gehabt und er lag 2 Wochen im Koma. Aber er konnte genau sagen, weil er sich auch da von oben gesehen hat, wer ihn operiert hat und so. Also solche Dinge. Also und deshalb, einerseits, ich bin auch naturwissenschaftlich geprägt und bin da vorsichtig, aber andererseits in der Situation dann und wie bei der Trauerfeier die Eltern gefasst waren, weil die sind an sich nicht gläubig, die Eltern, ja. Also überhaupt nicht. Aber wie sie beide aus dieser Erfahrung von diesem Nahtoderlebnis dann, also der Papa hat selber die Urne von seinem Sohn dann zum Grab tragen, der hat natürlich geheult und alles und ich habe noch nie so eine große Beerdigung gehabt, weil so viele junge Leute da waren. Aber einfach, wie sie das gestärkt hat. Und deswegen traue ich mir da weder Ja noch Nein dazu zu sagen.
Okay. Er ist auch ein schwieriges Thema. Da gibt es 2 Sachen, die mir auch da wieder einfallen. Erstens finde ich es, da muss man natürlich in die Einzelfälle gucken und gehen. Aber wenn Leute wirklich sagen, wie du sagst, die waren irgendwie Koma oder waren nicht bei sich und waren bewusstlos. Wenn die dann sagen, sie haben von oben Sachen gesehen, die sie gar nicht hätten sehen können und sagen, der hatte ein gelbes T-Shirt an, was sie nicht wissen können, müssen wir halt in die Einzelfälle gehen, ob das wirklich so war, ob das, wer weiß, gelogen oder man weiß bei der Presse heutzutage eh vieles nicht. Mhm. Aber wenn es wirklich so belegte Fälle gäbe, ja, dann bin ja auch ich mit als Naturwissenschaftler so an meinem Limit und kann es nicht mehr erklären. Und die zweite Sache, und das finde ich eben das Spannende, man kann manchmal noch so rational denken, um nochmal kurz auf meinen Opa zurückzukommen. Wie gesagt, er war lange Witwer, ich glaube 17, 18 Jahre. Und meine Oma, die damals gestorben war, ich habe ab und an natürlich an sie gedacht, aber nicht wirklich, weil das schon so lange her war. Und eines Nachts habe ich von ihr geträumt. Und ich weiß noch, dass ich mit ihr gesprochen habe. Und ich glaube, der Hintergrund war auch so schwarz oder weiß. Ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall habe ich mit ihr gesprochen. Und ich war voll beeindruckt von dem Traum und habe es meinem Vater erzählt am nächsten Morgen. Und der hat auch gedacht, so huch, wieso hast du jetzt von ihr geträumt? Und es gab wirklich keinen Grund oder keinen Trigger oder keine Erinnerung, wieso ich da wirklich dran gedacht habe. Und 2 Tage später ist mein Opa gestorben. Am Hochzeitstag von den beiden.
Wow. Mhm.
Und sowas kann man sich nicht ausdenken.
Ja, ja, ja.
Und da stellen sich mir auch fast schon wieder so die Haare hoch, weil das so zurückblickend kam mir das vor, wie sie hat um Erlaubnis gefragt oder hat vorbereiten wollen, dass jetzt sie ihn zu sich nimmt. Mhm. Das aus eigener Erfahrung und das war eine ziemlich krasse Sache.
Und das glaube ich, ja.
Ja.
Krass und schön. Also andererseits zum Sehen, dass es weitergibt und doch weitergeht und doch mehr gibt. Auch wenn wir immer nur so ganz leichte, sachte Andeutungen davon spüren.
Ja. Okay, jetzt machen wir mal einen kurzen, nicht Cut, aber ich muss sagen, jetzt gehen wir mal kurz von dem Thema Tod weg. Also viele Menschen, wenn die sich zum Beispiel von ihrem Partner trennen, empfinden das auch wie eine Art Tod oder als wird der Mensch sterben und zeigen auch ähnliche Symptome, eben gerade auch wieder die Trauerphasen. Weil im Endeffekt, ich sag mal, den Partner, mit dem du viele Sachen geteilt hast, der wie ein Freund für dich war, auch natürlich Partner, und der wird wie aus deinem Leben geschnitten. Ob du dich dafür entschieden hast, oder ich glaube sogar noch schlimmer, wenn du verlassen wirst, der ist weg. Und in den meisten Fällen gibt es auch keinen Kontakt mehr zu dem Mensch, der ist für dich wie gestorben. Deswegen gibt es auf jeden Fall für mich Zusammenhänge. Genau, hast du da Erfahrungen gemacht? Also muss nicht mal persönlich sein, mit Leuten gesprochen, oder würdest du sagen, das kann man vergleichen, oder würdest du sagen, das ist eine ganz andere Sache?
Nö, also eine Beziehung stirbt. Also das eine ist, Beziehung stirbt dadurch, dass der andere wirklich stirbt, aber gerade bei so einer Beziehung zwischen 2 Menschen, wo einer diese Beziehung beendet, oder miteinander, man sagt ja immer, wenn es einvernehmlich beendet, sagt man auch oft, aber letztlich ist es dann schon einer, der aktiv ist, ist natürlich vergleichbar. Also egal, ob der Mensch jetzt gestorben ist oder weggeht. Man muss sich neu orientieren, man muss sich neu finden, man muss loslassen. Auch Orte, an die man kommt, wo man dann denkt, oh Mann, wir haben dort so viel Schönes erlebt. Und es braucht Arbeit, Trauerarbeit, dass man darüber hinwegkommt oder auch, so wie du sagst, eine Lektion lernt, was Positives für sich draus zieht und sagt, okay, ich gehe ein Stück weit trotz allem Schmerz auch gestärkt aus dieser Beziehung. Ja, aber es ist erstmal Schmerz und Trauer und gerade wie vorhin, also kein Appetit, kein Schlaf. Also Schlaf ist schwierig. Die Psyche muss da einen kleinen Tod verarbeiten. Ich habe in Bayern studiert, also ein Teil meines Studiums im Kloster, und da gab es ein ganz großes barockes Bild. Und da war so ein Wagen des Lebens an die Decke gemalt. Also ein ganz schönes Barockbild, wer das mag. Aber die Message, die drin war, es war ja immer viel Philosophie auch drin. Es war, der Wagen ist auf ein Tor zugefahren. Und dieses Tor, da war ein Skelett, also wo ganz klar so der Durchgang zum nächsten Leben, und das Tor ist der Tod. Und dieser Tod hat immer schon so Pfeile geschmissen auf diesen Wagen, der noch im Leben so gesehen unterwegs ist. Und das sind diese kleinen Tode, Enttäuschungen, Trennungen, die wir auch tagtäglich immer wieder verarbeiten müssen. Genau, das kann man es gut vergleichen.
Also das Bild gefällt mir richtig gut, muss ich sagen, so als Vergleich. Und auch mit den Pfeilen und den kleinen Challenges im Leben. Mhm. Das muss ich vielleicht mal googeln, wenn man das finden kann.
Ich kann es dir auch, ja. Ich kann es dir auch
geben. Ja, genau. Und ich muss sagen, da Hand in Hand noch zu der Thematik. Und das war ursprünglich sogar so der Grund, wieso ich auch den Podcast gestartet habe. Ich persönlich, und ich glaube, viele von den Zuhörern werden das kennen, ich habe ein Problem damit, Sachen zu akzeptieren, die ich gerne ändern würde, nicht ändern kann, liegt nicht in meiner Verantwortung, aber ich muss sie akzeptieren. Ich würde sie gerne nicht akzeptieren, aber ich werde vor vollendete Tatsachen gestellt. Ein Mensch stirbt zum Beispiel, dein Partner trennt sich von dir, du wirst gefeuert, wie auch immer, du hast eine Krankheit, du würdest am liebsten einen Kopfstand machen und alles, was in deiner Macht steht, tun, um das zu ändern, geht nicht. Und ich habe echt Probleme damit gehabt und natürlich ein Stück weit immer noch, so Sachen anzunehmen, zu akzeptieren, zu verarbeiten. Hast du da vielleicht einen Tipp parat für die Leute? Und das, ich meine, jeder kennt es und es ist sehr schwierig.
Klar.
Aber vielleicht fällt dir dazu was ein.
Ein Tipp, also das eine ist wirklich, wenn man in so Situationen gestellt wird, dass man kämpft, dass man guckt, was geht. Also das ist ganz normal und das ist ja auch wichtig, weil man versucht ja diese Herausforderung, wenn man es jetzt mal positiv formuliert, oder diesen Tiefschlag zu verarbeiten. Und das eine ist, finde ich immer, wenn man sich öffnet und jemand hat, mit dem man auch drüber reden kann, weil im Team ist einfach alles besser, oder man kann zum Beispiel zumindest sich das vom Herzen reden, auch wenn der andere das für mich nicht lösen kann, kann ich auch andere Perspektive vielleicht einnehmen. Als Christ ist es für mich so, wenn ich vor Probleme gestellt werde, dass ich es Gott hinhalte, dass ich sage, hey, ich bin nicht ich kann nicht alles, und diese Situation, jetzt gerade zum Beispiel, wenn so ein schwerer Todesfall ist, dann sage ich, Gott, ich bin dein Werkzeug, ich vertraue darauf, dass du mir die richtigen Worte gibst, und das gibt mir ein Stück weit auch Gelassenheit, und ich in meiner Begrenztheit muss nicht alles aus mir heraus tun, sondern genau, also so ein Stück weit das Loslassen. Das andere ist, dass man natürlich stoisch auch sagen kann, okay, da muss ich jetzt durch, da mache ich jetzt, also da gibt es ja von den Stoikern so ein Bild von einer Ziege, die hinter an einen Karren gebunden ist, und die Ziege kann sich entscheiden, entweder sie versucht störrisch zu bremsen, am Ende erstickt sie wahrscheinlich, weil sie dann geschleift wird, oder sie sagt, ein Stück weit laufe ich auch mit. Also ich finde, das ist so eine Mischung aus aktiv mein Leben verändern, was ich kann. Also es gibt ja auch dieses, dass Gott einem auch die Gnade schenkt, es zu unterscheiden, was ich verändern kann, dass ich das auch verändere. Und das andere, was ich nicht verändern kann, dass ich lerne, damit umzugehen und es anzunehmen. Und dass Gott mir die Weisheit schenkt, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also dass man heute leichtfertig sagt, hoho, Ich kann ja nichts machen, der liebe Gott muss das alles machen, sondern wir Menschen können mehr, als wir manchmal denken. Und gerade auch im Gespräch, auf was für Ideen man kommt, wie man mit der Situation umgehen kann, bin ich selber immer wieder erstaunt und wo ich dann denke, ja, wäre ich nicht drauf gekommen.
Weil du es eben gerade angesprochen hast, ich habe es gerade noch gegoogelt nebenher. Ich weiß nicht, wo der Spruch herkommt, aber gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, das Unabänderliche zu ertragen und die Weisheit, diese beiden Dinge voneinander zu unterscheiden. Mhm. Ich weiß nicht, ob sogar christlich irgendwo vom Ursprung her bin ich
jetzt. Ich habe mal Franz von Assisi gehört, aber es ist egal.
Wer
es
weiß
ist eine Weisheit, die man so oder so in so Situationen für sich nutzen kann.
Und ich glaube, du hast auf jeden Fall auch recht, nochmal mit dem Sinnbild, mit dem hinter den Karren gespannt sein. Auch da muss ich sagen, habe ich gelernt im Leben, klar, man muss eine Richtung haben, man muss irgendwie wissen, wo möchte ich hin im Leben, aber ich habe auch gelernt, wenn man zu stur sagt, oh, da will ich hin und so will ich dahin, dann wird man hinter dem Karren, wie du sagst, man schleift sich zu Tode quasi, man wird hinterhergerissen. Und manchmal habe ich gelernt, man muss auch, wie sagt man so schön, go with the flow. Manchmal kommen im Leben Sachen, die kannst du dir nicht ausdenken, die passieren und reißen dich aus dem Leben. Und ein Stück weit muss man offen sein, auch manchmal zu sagen, ich weiß vielleicht selber noch nicht, wo die Reise hinführt, aber ich trab mal mit. Es sagt niemand, du musst bei Sachen gleich im Vollsprint hinterherrennen, aber sich immer gegen Veränderung, was völlig Normales ist übrigens, zu wehren, glaube ich, macht nicht glücklich. Also man muss da echt auch sagen, vielleicht trabe ich mal mit und gucke, vielleicht tut es mir gut. Weil da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte. Ich hoffe, ich kriege sie halbwegs zusammen. Und zwar ist da ein Farmer oder ein Bauer in dem Sinn, der hat einen Sohn. Und alle sagen, oh, hooray, die Nachbarn, du hast einen Sohn, herzlichen Glückwunsch. Der Sohn wird älter und dann holen die sich ein Pferd. Und plötzlich kommen 4 wilde Pferde noch mit auf den Hof. Und die Nachbarn sagen, oh, ihr habt so Glück. Ihr habt noch 4 neue Pferde einfach umsonst dazu bekommen. Und dann sagt der Farmer, wer weiß, ob das Glück ist. Dann, ein paar Tage später, rennen alle Pferde weg. Dann sagen sie, oh, ihr habt so Pech. Dann sagt er, wer weiß, ob es Pech war. Sein Sohn eines Tages reitet auch auf einem Pferd, fliegt vom Pferd, bricht sich die Beine. Alle sagen, oh, ihr habt so Pech. Dein Sohn, vielleicht ist er jetzt im Rollstuhl. Sagt er, wer weiß, ob es Pech war. Dann kommen Leute vom Militär, holen junge Leute für einen Krieg. Der Sohn hat sich die Beine gebrochen. Sagen alle, oh, ihr habt so Glück gehabt, dass der nicht in den Krieg muss. Und ich so, wer weiß, ob das gut ist. Und ich fand die Geschichte eigentlich echt spannend, weil wenn man noch in einer Situation drin ist, man kann gar nicht alles abschätzen, man weiß nicht. Vielleicht war es gut. Vielleicht war das gut, weil in 10 Jahren gedacht, war es vielleicht genau die richtige Entscheidung. Deswegen muss man manchmal auch aufpassen, dass man sich nicht selber unter Druck setzt, sich nicht selber einfach schlecht zuredet und sich selber einfach fertig macht, weil man weiß nicht, für was es gut ist. Das kann man nicht wissen. Vielleicht, wenn man das aus einer religiösen Sicht, vielleicht gibt es eine höhere Macht, vielleicht gibt es einen Gott, der sagt, du wirst noch sehen, dass es für dich gut ist. Vertrau mir, glaub mir, das ist der richtige Weg für dich.
Ja. Im 3. Jahrhundert nach Christus hat der heilige Augustinus gelebt und der hat mal eine Bitte so formuliert, lieber Gott, schenke mir nicht das, um was ich bitte, sondern schenke mir einfach, was du denkst, was für mich das Richtige wäre. Also, weil wir gar nicht den Überblick über unser Leben letztlich haben. Deswegen schenk mir, was du denkst, was ich brauche.
Ja. Genau, und ich glaube, da muss man auf jeden Fall offen für sein. Jetzt würde ich nochmal kurz mit dir über Seelsorge sprechen, was du ja auch machst. Das habe ich in der Einleitung kurz erwähnt gehabt. Was genau beinhaltet jetzt in Anführungsstrichen der Job oder die Verantwortung Seelsorge? Und ich würde sagen, und ich denke, du stimmst mir zu, ist wichtig, auch manchmal einen externen, außenstehenden Mensch sich anzuvertrauen. Freunde, Familie sind wichtig. Aber manchmal hat man auch Angst, sich vielleicht den Menschen zu öffnen und will nicht trotzdem zu verletzlich wirken. Man möchte nicht, dass die Eltern sich Gedanken machen. Deswegen glaube ich, ein externer Mensch tut da echt gut. Deswegen, was beinhaltet dein Job? Und ja, erzähl einfach mal drauf los.
Also, ich denke, grundsätzliche Seelsorge, ich bin einfach da. Also egal, ob hier in der Gemeinde, wissen die Menschen, dass ich da bin, aber auch in der Schule. Also alle Schüler, egal ob Fünftklässler oder Jahrgangsstufe, die wissen, ich bin einerseits Lehrer, aber andererseits Pastoralreferent und ich am Anfang vom Schuljahr, wenn ich mich Klasse neu vorstelle, sage ich auch, das eine ist meine Aufgabe als Lehrer und das andere ist aber auch, dass ich als Seelsorger angesprochen werden kann, egal was ihr auf dem Herzen habt. Ich lege auch dazu, dass ich auch das Beichtgeheimnis habe und niemand was davon sagen darf, was ganz wichtig ist. Und das Erste, wenn jemand auf mich zukommt, dann sind echt auch einige Schüler, dann ist einfach wichtig, dass jemand ihnen zuhört. Und deswegen ist eigentlich das Erste, dass ich aktiv aufmerksam zuhöre. Es ist nicht so, dass ich der Opa mit dem grauen langen Bart bin, der dann da tolle Lebensratschläge gibt, sondern ich habe Fortbildung mal gemacht gehabt für das seelsorgerliche Kurzgespräch. Also hört sich mal interessant an, aber es ist wirklich so, da gibt es auch eine Initiative, es hat gar nichts mit Christsein oder so zu tun, also für die Kurzgespräche, die sagen, dass die meisten zwischenmenschlichen wichtigen Themen in ganz kurze Gespräche stattfindet zwischen Tür und Angel. Also das kennt jeder, man ist noch irgendwo gewesen, dann spricht einer kurz an und da werden eigentlich ganz wesentliche Sachen gesprochen dann. Und bei diesem Kurzgespräch ist es auch so ein Grundgedanke, dass eigentlich jeder der Spezialist ist für seine Lebenssituation. Niemand kennt seine Lebenssituation und was da alles mit reinspielt, so genau wie ich selber. Und wenn jetzt jemand zu mir zum seelsorglichen Gespräch kommt, dann kann ich zwar sagen, bei dem Jugendlichen Probleme mit den Eltern und so, da könnte ich doch das und das und das machen. Aber meine Aufgabe ist, der andere, der zu mir kommt, trägt eigentlich die Lösung in sich. Er weiß, was er als Nächstes tun kann. Und deswegen ist auch bei diesem Kurzgespräch meine Aufgabe, Frage zu stellen, damit mein Gegenüber die Situation vielleicht auch noch aus einer anderen Perspektive anschaut. Und dann, aber wenn er geht, weiß, okay, und das mache ich jetzt als nächsten Schritt. Deswegen nicht der andere zuzutexten, sondern ich bin Zuhörer und Fragensteller. Genau. Und ja. Also das ist so mein Grundding als Seelsorger.
Ja. Ich meine, das hört man auch oft mal auch generell bei psychologischen, also ich sage mal bei Therapeuten und so, kennt man ja so das Klischeehafte, man liegt auf dem Sofa und man bekommt Fragen gestellt. Aber ich glaube, das macht durchaus Sinn, weil erstens aus eigener Erfahrung, es tut auch gut, einfach Sachen auszusprechen. So blöd sich das anhört, auch wenn man manchmal sagt, keine Ahnung, ich bin krank oder mein Sohn ist gestorben. Wenn man was ausspricht, macht es ein Stück weit, also erstens macht es zur Realität für viele Menschen und zweitens habe ich auch festgestellt, wenn man einen guten Zuhörer hat und man spricht sich was von der Seele, das tut gut und wenn man sich was von der Seele spricht, manchmal macht es wirklich auch Klick im Kopf. Also ich glaube, du hast ja die Fortbildung gehabt, aber ich würde jetzt auch so als Laie sagen, das macht durchaus Sinn. Und eine andere Sache wäre dann noch in so einem Gespräch. Oftmals, glaube ich, tragen wir wissen, was wir eigentlich zu tun hätten. Wir wissen es. Bloß haben wir zu viel Angst davor, das auch zu machen. Und manchmal ist man sich vielleicht nicht mal aktiv bewusst, dass man die Lösung kennt, weil ich es auch unterbewusst. Das Unterbewusstsein ist auch so ein spannendes Thema. Und ich glaube, in so einem Gespräch kann sein, sowas kitzelt man an die Oberfläche. Mhm. Und man fasst dann den Mut.
Ja.
Deswegen, wie du sagst, ich glaube, die Wahrheit liegt meistens in uns. Und wir sind manchmal einfach nur zu feige, die auch durchzuziehen.
Zu feige, zu träge. Oder man hat zu viele Ängste, Vorurteile, wo man denkt, was könnte passieren. Aber man müsste oft genug sagen, hey, was passiert, wenn ich es nicht mache?
Ja. Meist so rum. Da habe ich noch hier auf jeden Fall eine Buchempfehlung, was ich selber gelesen habe. Es nennt sich Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Also ich meine, das ist ein Buch, das sind auch viele Beispiele von Leuten, die durch schwere Zeiten gehen. Es liest sich sehr einfach und es sind sehr viel wertvolle Tipps. Da geht es eben auch quasi darum, wie man in schwierigen Phasen, Tod, Krankheit, mit Sachen umgehen kann. Und nur so ein Beispiel, das klingt auch wieder einfach, aber man muss es sich bewusst machen. Er hat gesagt, wenn man durch eine schwere Zeit geht, man soll nicht sagen, was passiert jetzt mit meinem Leben, was mache ich eigentlich jetzt noch in dem Jahr und wie soll das weitergehen? Und Gott, diesen Monat, wie soll ich den Monat überleben oder die Woche? Wie will ich jetzt die 5 Arbeitstage durchziehen? Er hat gesagt, in ganz schweren Tagen von Tag zu Tag denken. Er hat gesagt, man muss sich das vorstellen wie ein Riesenschiff. Irgendwo tritt Wasser ein und dann hat er gesagt, und dann muss man einfach die Luke zumachen. wenn man die Luke nicht zumacht von dem kleinen Kompartiment in dem Schiff, dann geht das ganze Schiff unter, dann flutet es nach und nach und nach und das ganze Schiff geht unter. Und der Vergleich mit dem Boot und einfach auch zu sagen, da habe ich auch ein Video gesehen, da hieß es, I'm just gonna survive today, glaube ich, kann auch helfen als Gedanke, dass man sich auch selber nicht zu viel Druck macht. Man bringt den Tag einfach über die Bühne und manchmal hilft es auch, sich ganz kleine Ziele zu stecken. Manchmal klingt es vielleicht auch wieder lächerlich, so kleine Ziele, aber wenn man einfach nur so ein Häufchen Elend ist und daheim rumliegt, dann kann das Ziel sein, ich mache den Rollladen auf, ich stehe auf, ich koche was, ich gehe duschen, ich pflege mich irgendwie. Es können ganz kleine Dinge sein und dann hat man ruckzuck den Tag überstanden. Und eine Sache, die wir noch, glaube ich, gar nicht angesprochen haben, aber auch immer Hand in Hand da gehen, die Zeit heilt alle Wunden. Klingt auch so klischeehaft, aber Tatsache. Und wenn man viele einzelne Tage nacheinander mit einer Situation klarkommt, bis man sich verguckt, geht es dann wieder besser. Und das Buch steckt voller, meines Erachtens wertvoller Tipps, kann ich nur empfehlen. Und man muss sich auch, glaube ich, die Zeit geben, wie du gesagt hast, mit Trauer umzugehen und zu heilen. Weil wenn man eine Grippe hat, eine Grippe kann man sich auch nicht wegdenken, zum Beispiel. Man kann sich auch Gefühle nicht wegdenken.
Ja, stimmt.
Und deswegen muss man sich einfach die Zeit geben. Körperlich und psychisch, beides braucht Zeit. Beides können Krankheiten sein oder eine schwierige Zeit. Genau, jetzt würde ich auch nochmal zum Thema Seelsorge sagen, da geht es sicherlich, und da wirst du vielleicht auch Erfahrungen gemacht haben, Hand in Hand damit geht vielleicht auch das Thema Suizid. Weil viele Leute sehen keinen Ausweg mehr. Das können externe Faktoren sein, die irgendwie sie runterziehen. Manchmal sind es aber auch interne Faktoren, auf die die gar keinen Zugriff haben. Das finde ich, vergessen viele Leute, weil im Endeffekt unser Gehirn ist auch einfach ein Cocktail von Hormonen und weiß ich allem. Und es kann sein, dein Hormonhaushalt, warum auch immer, kippt um. Also plötzlich stimmt der Haushalt nicht mehr. Und viele Leute sind plötzlich depressiv und sind schlecht drauf. Und es gibt für Außenstehende keinen externen Faktor zu sagen, wieso geht es dir eigentlich schlecht, dir muss es gut gehen. Und dann, glaube ich, muss man den Mut haben, erstmal mit jemandem zu sprechen, Seelsorge zum Beispiel zu machen oder auch zu einem Arzt zu gehen, sich untersuchen zu lassen. Genau, und Suizid, glaube ich, mit das traurigste Thema. Da habe ich auch schon, also nicht persönlich wirklich Erfahrung mitgemacht, aber in meinem Umfeld habe ich auch schon von Leuten gehört, die dann mit 18 sich das Leben genommen haben. Generell ein sehr schwieriges Thema. Und ich, bevor ich da weiterrede, möchte ich erstmal so das Zepter an dich übergeben, was vielleicht so deine Erfahrungen mit dem Thema sind und gerade im Erfahrungen in der Seelsorge oder auch deine Meinung oder einfach, was du da auf dem Herzen hast.
Also generell Suizid, ich finde auch, dass man wirklich sowas erst auch vom Arzt her abchecken lassen müsste. Also gerade, wie du es auch gesagt hast, so Hormonhaushalt und solche Dinge im Gehirn, dass man wirklich zum Fachmann geht. Also eine ist die Seelsorge, wo ich gern da bin, aber es gibt auch wirklich, wo Leute zu mir kommen, wo ich dann sage, bitte gehen Sie zum Psychologe, lass sie sich untersuchen. Genau, weil das oft so medizinische Ursachen haben kann. Was ich traurig finde, ist, dass Suizid auch bei jungen Menschen stark ist und also Suizid denke ich auch, gerade beim Thema Notfallseelsorge, ich war mal als Notfallseelsorger in einer Familie nachts um 3, wo der Papa sich das Leben genommen hat und es war einfach die Frau, die war so wütend und enttäuscht. Also das war der erste Fall, wo ich als Notfallseelsorger nach einem Suizid gerufen wurde. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass die Frau so wütend und aggressiv ist, sondern ich habe eher gedacht gehabt, die ist jetzt traurig, verzweifelt. Und aber das Gefühl der Wut war bei ihr so stark, dass sie jetzt mit ihren Kindern allein, dass er sie allein gelassen hat. Und deswegen als Seelsorger muss man wirklich da offen sein und gucken, was braucht die Person genau und wo sie einfach ihre ganze Sorge erzählt hat, von finanzieller Sorge jetzt angefangen. Also die hat gar nicht, also diese Trauer war gar nicht im Vordergrund.
Ja. Ja, also ich muss sagen, bei Suizid, erstmal glaube ich, das klingt vielleicht hart, für mich ein Stück weit definitiv egoistisch, weil in dem Moment, klar, ich möchte nichts kleinreden, weil viele Leute, also es, oftmals fühlen sich Sachen subjektiv viel schlimmer an, wie sie vielleicht objektiv einem vorkommen als Außenstehender. Mhm. Und dazu muss ich aber auch noch sagen, ich habe es viel in Amerika mitbekommen, hier weiß ich jetzt ehrlich gesagt die Debatte weniger, aber man wird automatisch auch als schwach dargestellt, man hat keine Ahnung. Wenn man krankgeschrieben wird und es kommt zum Beispiel raus, keine Ahnung, man ist traurig, man hat eine Depression, was auch immer, möchte man nicht drüber sprechen, weil es irgendwie noch ein Tabuthema ist. Denkt, da wird aber auch das nach und nach wird es besser. Und B, niemand würde vielleicht bei der Arbeit in Anführungsstrichen drüber lachen, wenn jemand eine Grippe hat. Mhm. Ja, wenn es heißt, der hat psychische Probleme, dann denken die, der hat einen an der Klatsche. Und ich weiß halt, dass da gerade auch in Amerika viele Debatten gerade sind, um einfach den Leuten zu zeigen, so Krankheiten sind normal, ja. So Krankheiten gibt's. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, jeder Mensch war vermutlich oder wird, ich wünsche niemand, aber früher oder später vielleicht mal eine depressive Phase haben. Die kann stärker oder schwächer sein. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das muss man ernst nehmen. Das ist das eine, aber viele Leute bedenken die Konsequenzen nicht. Weil, und da sind wir vielleicht auch nochmal beim Thema, wie gläubig bin ich nicht. Und ich, da kann ich auch gerne mal sagen, wie vielleicht die religiöse Sicht zu was da die Sichtweise wäre, das würde mich zum einen interessieren. Fangen wir einfach da an, bevor ich weiterrede.
Klassische Lehre der Kirche wäre natürlich, Gott gibt das Leben und Gott nimmt das Leben. Also wir haben kein Recht, uns das Leben zu nehmen. Ist ja auch große Debatte, Thema aktive Sterbehilfe in Deutschland. Ich habe einen Freund, der sehr starke Depressionen hat, wo man schon ganz verschiedene Dinge ausprobiert hat, um ihm zu helfen, mittlerweile auch so das Gehirn unter Strom zu setzen, um so die Depression in den Griff zu kriegen. Mit ihm bin ich regelmäßig im Gespräch und er wollte sich das Leben auch schon nehmen und hat es auch schon versucht. Aber ich würde mich da nie als Richter irgendwie aufspielen, zu sagen, du darfst es nicht. Weil letztlich sind wir auch freie Wesen und klar sind wir so weit frei, aber wenn ich ihn sehe, wie schlecht es ihm geht, ganz schwieriges Thema. Also ganz muss man individuell sehen, jede Person für sich, aber letztlich ist es immer traurig, wenn jemand Suizid wählt und so gesehen, so verzweifelt, so ausweglos aus dem Leben scheidet.
Dann noch eine Rückfrage, so was wäre dann aus religiöser Sicht die Konsequenz, wenn man sagt, man darf sich das Leben nicht nehmen, aber ich habe es mir jetzt genommen. Gibt es da eine Konsequenz?
Früher klassisch kommst du nicht in den Himmel.
Ja.
Heutzutage haben wir aber anderes theologisches Verständnis, was nach dem Tod kommt. Dass jeder die Chance hat, zu Gott in den Himmel zu kommen. Ich glaube, dass die Person, die Suizid aus dem Leben scheidet, dass der schon die Hölle auf Erden erlebt hat, dass der gar keine Hölle braucht oder was, sondern dass der noch viel mehr, jetzt aus meiner Glaubenssicht, noch viel mehr die Liebe Gottes braucht, im neuen Leben. Also.
Okay. Also auf jeden Fall interessant, dass da vielleicht nochmal ein Umdenken gab, weil so das klassische Bild, dass in Anführungsstrichen man kommt in die Hölle oder man hat es nicht verdient, den Himmel
zu kommen. Ja, man wurde ja auch nicht auf dem Friedhof begraben. Man wurde irgendwo verscharrt im Mittelalter vor den Toren der Stadt. Man hat keine Chance gehabt.
Tja, aber wie du sagst, für viele Leute war das vielleicht schon die Hölle. Und was mir aber noch ganz wichtig ist zu sagen, und das habe ich dir auch schon mal gesagt, ich habe mal ein Zitat gesehen, das war in der U-Bahn in Stuttgart, an die Wand mit Graffiti. Und da stand quasi dran, Selbstmord beende den Schmerz nicht, er multipliziert ihn und gibt ihn weiter. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich meine, vielen Leuten ist vielleicht bewusst, es betrifft die Familie, aber viele sagen, ich habe hier so Schmerzen, mentale Schmerzen, wie auch immer, vielleicht auch körperliche, es hat für mich keinen Sinn, ich will, dass der Schmerz aufhört. Und der Schmerz hört vielleicht auf für den Mensch, aber er wird wirklich multipliziert, er wird weitergegeben und ich glaube, das Unfaire für die Hinterbliebenen ist, man hat einen Kontrollverlust und man macht sich auch zusätzlich, dass der Mensch weg ist, man macht sich Vorwürfe, hätte ich mehr machen sollen, Wieso war, keine Ahnung, mein Partner mit mir nicht glücklich? Mhm. Wieso hat er das gemacht?
Ja.
Also da kommen so viele Fragen. Und ich glaube, Tatsache, nach einem Suizid, da habe ich vor kurzem auch im SWR Nachtcafé, da war eine Frau, der ihr Mann hat sich das Leben genommen und in derselben Nacht noch mit ihm getanzt, Tango oder so.
Mhm.
Und nachts ist sie wach geworden und dann hat sie irgendeinen Schlag gehört und dann hat der sich umgebracht. Und sie hat gesagt, inzwischen geht es ihr zwar besser, aber sie hat gesagt, das wird sie auf ewig mit sich rumtragen.
Mhm.
Und ich glaube, anders zu einem, in Anführungsstrichen, herkömmlichen Todesfall, ein Suizid, glaube ich, hat das Potenzial, einen länger zu verfolgen.
Ja, gerade wegen diesem Unverständnis. Und oft sind sie auch Kurzschlussreaktionen.
Genau, da fällt mir noch so spontan ein Zitat ein. Man sollte keine permanente Lösung für ein temporäres Problem suchen.
Mhm. Ja.
Weil das für mich, und auch da nochmal kurz zum Glauben, ich sage mal, manche Leute haben vielleicht das Verständnis und sagen, selbst wenn ich mir das Leben nehme, danach gibt es noch ein Leben, wenn man dran glaubt.
Mhm.
Aber für mich, ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Aktuell mein Stand, es kommt nichts.
Mhm.
Und da das ein aktuelles Verständnis eben darstellt, ist für mich dann das Spiel vorbei. Ich habe mir jegliche Chance genommen, dass je wieder was besser wird.
Mhm.
Klar, Situationen können schlecht sein, aber die Chance, dass es besser wird, ist weg für mich.
Mhm.
Und vielleicht Menschen, die da vielleicht an ein Leben nach dem Tod glauben, kann sein, die können da Trost finden und sagen, das soll es noch nicht gewesen sein. Jetzt wartet vielleicht was Besseres auf mich.
Mhm.
Für mich wäre es einfach nur, ich habe mir die Chance genommen.
Mhm.
Genau, auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema.
Ja.
Aber ernstzunehmendes Thema und das sollte man auch nicht totschweigen.
Mhm.
Und jetzt kommt eigentlich der Part, der mich echt ewig beschäftigt und immer noch beschäftigt. Du hast vorher mal gesagt, deine größte Angst im Leben war, glaube ich, was mit deiner Familie passiert, wenn du stirbst.
Ja.
Und wenn du mich fragen würdest oder Menschen mich fragen, was wäre die größte Angst für mich im Leben? Meine größte Angst ist, im Sterbebett zu liegen. Das kann jung, spät, hoffentlich spät und alt sein. Und Sachen zu bereuen. Und da sind wir wieder beim Thema, wo ich gesagt habe, ich habe ein Problem damit, Sachen zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann.
Mhm.
Wenn ich im Sterbebett liege, und ich bereue eine Sache, die ich gerne gemacht hätte, aber nicht gemacht habe, aber jetzt zu alt oder zu krank bin, um es zu ändern, das wäre für mich der ultimative Schmerz und die allergrößte Angst. Und dementsprechend mache ich unter anderem auch den Podcast, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich ausprobieren, ich muss gucken, wo zieht es mich hin, was erfüllt mich, und jeder Mensch sucht ein Stück weit Erfüllung, und das ist definitiv meine größte Angst. Und deswegen der eigentliche Gedanke auch für das Gespräch war, da du auch Sterbebegleitung machst, nicht nur Seelsorge, würde es mich und ich denke auch viele Zuhörer einfach interessieren, was in deiner Erfahrung Leute, wir können mal über von mir aus die Top 5 reden, über so die 5 Gründe, die Leute bereuen, wenn sie sterben. Weil, und hier, liebe Leute, liebe Zuhörer, hier steckt wirklich eine Chance. Ihr seid noch jung und wenn ihr nicht jung seid, habt ihr immer noch eine Chance. Wenn ihr merkt, euer Leben geht vielleicht in eine Richtung von den 5 Punkten, ihr merkt es jetzt, jetzt könnt ihr es steuern. Wenn ihr mal krank oder alt seid, könnt ihr es nicht mehr steuern. Deswegen gut zuhören, ich bin so gespannt, ich habe mich so gefreut und ich hoffe, das öffnet auch mir die Augen. Schieß los.
Okay. Ja, ich habe viele Menschen sterbend erlebt oder auch dann die Angehörigen begleitet und ich glaube, das, was die größte Angst ist, ist es, wenn man sich nicht versöhnt hat. Also ich habe es wirklich erlebt, ein Mann, der einen ganz starken Kieferkrebs hatte, wo die Ärzte dann schon gesagt haben, also man hat alles abgesetzt gehabt und ja, dass er jetzt sterben kann. Dann haben sie nach 3 Tagen gesagt, eigentlich müsste er jetzt gestorben sein. Aber der hat immer noch, also er hat insgesamt 7 Tage gelebt und war mit seiner Mutter verstritten und er hat immer gewünscht, dass sie zu ihm ins Krankenhaus kommt. Und die Mutter hat aber knallhart gesagt, nö, ich bin krank, ich kann nicht kommen. Und das hat mir die, also und das, die habe auch mit der Mutter gesprochen gehabt. Ich weiß nicht, was da für ein Streit zwischen Mutter und Sohn war, dass die Mutter so knallhart sein konnte. Und die war nachher bei der Beerdigung, war sie die, also hat sie die ganze Zeit nur geheult. Also wo ich dann gedacht habe, was kann es zwischen 2 Menschen einen Streit geben, dass Mutter so gesehen nicht einmal in der Situation zu ihrem Kind kommt. Also der Sohn war so 40. Ja, also deswegen Top 1, also das Erste wäre wirklich, sich zu versöhnen, nicht im Streit zu sterben. Das Zweite, was ich immer wieder erlebe, ist, dass Menschen gearbeitet haben und dann kurz vor der Rente oder ein Jahr nachdem sie in Rente sind, klappen sie irgendwie zusammen, sterben. Also wo dann die Witwe dann sagt, wir hatten nur so viel miteinander vor und jetzt war er endlich im Ruhestand. Genau. Drittes wäre so, das was du auch ein bisschen gemerkt hast bei deiner Oma, dass Leute es bereuen, dass sie sich zu wenig Zeit für ihre Nahestehenden genommen haben. Also das, was du gesagt hast, wirklich, auch wenn dein Opa so oft anruft, man darf natürlich irgendwann sagen, hey Opa, jetzt haben wir heute schon 15 Mal telefoniert, wir telefonieren morgen wieder, ich nehme mir Zeit. Also da muss man schon auch für sich sorgen, was ist ein gutes Maß, aber das ist schon auch eins, was viele bereuen, wo sie sagen, ich habe immer nur Sachen erledigt und hier gemacht und rumgechattet, aber die ganz nah an mir dran waren, das habe ich verpasst. Viertens würde ich sagen, unerfüllte Wünsche. Also schon, wo manche sagen, ich wollte mal nur eine Reise machen, weißt, oder irgendwas noch erleben, da gibt es ja auch nette Filme. Das Beste kommt zum Schluss, oder wie heißt es?
Ja, ich glaube,
die Sache ausprobieren, ja. Die zwei krebskranke Männer. Genau, aber so eine Reise oder was ich auch manchmal schon erlebt habe, Männer und Frauen und aber auch Männer, die einen unerfüllten Kinderwunsch gehabt haben. Also, da habe ich letztes Jahr einen älteren Mann begleitet. Das war so eine tiefe Wunde, dass sie nie Kinder haben konntet. War mir bis dahin nicht so bewusst, wo ich gedacht habe, ja, theoretisch kann man auch Kinder adoptieren oder man kann Kinderheim unterstützen. Ja, so, das wäre auch eins. Also das sind so die Grundsachen, die mir so begegnen.
Ja, ich weiß nicht, war es Punkt
4?
War
jetzt 4. aber wenn ich so halt überlege, das sind schon die Grundsachen, ja.
Okay, ja, ich meine 4, ja. Auch gut. Um ganz kurz,
ja.
Da sind mir jetzt mehrere Sachen eingefallen, ich hoffe, die habe ich, kann jetzt noch wieder abrufen. Punkt 1 war ja, dass man jemanden nicht verzeiht, in dem Sinn. Da muss ich sagen, das gibt's, kommt, glaube ich, aus dem Buddhistischen, ein ganz cooles Zitat, ich meine von Buddha. Das heißt, wenn man jemand anderes mit einem glühenden Stück Kohle abwerfen möchte, verbrennt man sich selber die Finger. Und ich glaube, da kann ich Leuten erstens nur sagen, wenn ihr jemand verzeiht und vergebt, das muss nicht zwangsmäßig um den anderen Mensch gehen, sondern es geht um euch selber. Weil wenn man einfach einen Groll hegt, egal was ein Mensch einem angetan hat, man in Anführungsstrichen, man wünscht ihm das Böseste, was man ihm wünschen kann, aber während man sich so reinsteigert und sich Stresshormone in alles in den Körper pumpt, liegt der Mensch vielleicht mit dem Lächeln im Bett und schläft ein. Der Mensch, dem ist es nicht bewusst. Und ihr tut euch selber keinen Gefallen damit, wenn ihr das macht. Deswegen hier als Tipp würde ich einfach sagen, klar, ihr dürft auch sauer sein, ist auch normale Reaktion ein Stück weit, aber irgendwann müsst ihr aufpassen, dass ihr das abschließt und wenn ihr es für euch abschließt, weil wie man ja gesehen hat, die Frau bei der Beerdigung hat am meisten gelitten. Und sie hätte sich viel Schmerz ersparen können, wenn sie dem Mensch verzeiht. Und vielleicht, das würde ich jetzt sogar noch als vielleicht Punkt 5 für mich sagen, jetzt noch so random zwischendurch geschossen. Ich glaube, viele Leute bereuen natürlich auch Sachen, die sie nie gesagt haben, aber sagen wollten. Das geht vielleicht mit Punkt 1 bisschen Hand in Hand, aber ich denke mir immer, keine Ahnung, hat man seinen Eltern gesagt, ich liebe euch. Ich meine, man zeigt seinen Eltern wahrscheinlich, aber manchmal hilft es das einfach auszusprechen. Deswegen glaube ich, Sachen, die man, wenn man Sachen sagen möchte einem Mensch, sagt sie jetzt, sagt sie heute, weil das Leben kann schnell vorbeigehen und deswegen, das möchte man auch nicht bereuen, weil wenn ein Mensch weg ist, für mich, der Mensch ist weg, man kann vielleicht sagen, man kann beten, man kann sagen, vielleicht gibt mir das Trost, man kann auch am Grab irgendwie sein, aber für mich muss ich sagen, auch da, es gibt nichts Schlimmeres, wie jemand was sagen zu wollen, aber es geht nicht. Das würde ich vielleicht noch als extra Punkt aufführen.
Ja.
Und Punkt 2 habe ich jetzt, glaube ich, vergessen.
Einfach, dass man nur gearbeitet hat. Und dann kommt man in Ruhestand und dann ist leider, wird man krank oder so.
Also da muss ich sagen, bei Punkt 2, auch da macht Sachen jetzt, weil, und ich weiß nicht, ich glaube, das war vielleicht auch ein Generationsding, ich glaube, die jüngere Generation, in Anführungsstrichen, ist ein Stück weit besser jetzt gerade, die machen Sachen, die wollen Sachen erleben, die wollen nicht warten bis zur Rente, und ich glaube, so das Dogma so der letzten Generation war, Ausbildung, studieren, was auch immer, arbeiten, gucken, dass man gutes Geld verdient, fürs Rentenalter wegsparen, lieber jetzt ein Stück weit leiden und dann, wenn man in Rente geht, dann macht man schöne Reisen. Die Gleichung geht für mich halt nicht auf, weil wer sagt, dass man das Rentenalter überhaupt erreicht? Erstens. Zweitens, wer sagt, wenn ich das Rentenalter erreiche, wie geht's mir?
Wie reisefähig
bist du? Wie reisefähig bin ich? Ja, sitze ich im Rollstuhl, bin ich an den Schlauch angeschlossen, da kann ich nicht mehr sagen, ich fliege nach Jamaika. Deswegen, da würde ich sagen, auch an alle Leute da draußen, Arbeit ist wichtig, aber es darf auch nicht euer komplettes Leben einnehmen. Und wenn ihr eine Reise machen wollt, macht die Reise. Und auch da wieder muss ich sagen, Geld kann man nicht mitnehmen, wenn man stirbt. Man kann es nicht mitnehmen. Man kann es natürlich drauf, ich weiß nicht, ob es geht, aber vielleicht kann man es mit in sein Grab nehmen. Aber Bullshit, das kann man nicht mitnehmen. Und Geld kommt und Geld geht. Deswegen gönnt euch die Reise jetzt oder was auch immer ihr wollt. Weil ich sage immer so, Erfahrungen, die hat man in Anführungsstrichen für die Ewigkeit. Das fällt mir dazu ein. Und Punkt 3, brauche ich auch nochmal eine kurze Erinnerung.
Zu wenig Zeit für seine Nahestehenden.
Genau. Das geht wahrscheinlich auch Hand in Hand damit. Wenn man sich vielleicht so in Arbeit vertieft oder dass man einfach so Sachen vergisst, wie bei mir, wenn ich mich so ins Studium reinfuchs, um dann zu sagen, ich habe mir die Zeit nicht für den Mensch genommen, würde ich sagen, da muss man auch aufpassen. Also da kann ich dir auch nur recht geben. Ja, und Punkt 4 mit den unerfüllten Wünschen. Ich glaube, das habe ich mehr oder minder auch schon jetzt drüber gesprochen ein Stück weit. Gut, manche Sachen liegt nicht unbedingt in unserer Hand. Wenn man jetzt vielleicht kein Kind kriegen kann, biologisch. Was soll man machen? Kann man vielleicht adoptieren? Definitiv. Ja, aber auch nochmal so zu den anderen Punkten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch im Sterbebett liegt und denkt, verdammt, wäre ich doch noch viel mehr im Büro gewesen.
Also, habe ich jetzt auch nicht gehört.
Oder?
In den 9 Jahren, wo ich jetzt das gemacht habe, habe ich das nicht gehört.
Ja, und ich glaube, wir alle haben einen Weg vor uns und wir alle sollen machen, was uns glücklich macht. Wir sollen danach suchen, was uns glücklich macht. Sachen, die wir sagen wollen, sagen. Sachen, die wir erleben wollen, erleben. Und ich glaube, wenn man das ein Stück weit versucht aktiv und nicht auf die, ich glaube, was auch noch ein Fehler ist, und da würde mich interessieren, hast du jemanden gehabt, der das Thema Tod so lange aufgeschoben hat, und wenn er dann mit dem Tod konfrontiert ist, dann erst so Gedanken gehabt hat und denkt, verdammt, ich habe es nicht zugelassen, dass ich eines Tages sterbe. Und die ganzen Punkte, so, jetzt habe ich gar nichts davon gemacht, aber ich habe eigentlich gedacht, ich habe so viel Zeit. Also gab es auch wirklich Leute, die es hart bereut haben und das zu lange auf die lange Bank geschoben haben, um sich zu fragen, was macht mich glücklich, wer bin ich, was möchte ich tun? Hast du auch so Leute erlebt? Die sich so Fragen nie gestellt haben, vielleicht auch.
Ja, habe ich schon erlebt, wo, also gerade ein Familienvater auch, der mit seinen Kindern dann da nicht drüber sprechen konnte, wo er da im Sterbe lag. Also, ja, und der hat sich Vorwürfe gemacht. Der war selbstständig, man sagt ja immer, selbst und ständig arbeitet nur, wenn man selbstständig ist. Und der hat es sehr bereut. Also, der hat nur so viel gern mit seinen Kindern unternommen und gemacht, und ist dann durch diese Erkrankung so schnell eingeschränkt worden. Also, ja. Genau. Ja. Also der hat wirklich gelitten darunter. Und hat noch so gern um jeden Tag gefeilt. Und er hat auch gekämpft wie ein Bär gegen diese Krebserkrankung. Aber ja, leider keine Chance.
Dann vielleicht, um das noch so ein bisschen abzurunden, habe ich mal was Schönes gehört. Und zwar auch in dem Video, da hieß es, was der Ort mit dem größten Potenzial ist. Und viele Leute würden denken, die Jugend, die Schule, Deutschland, ich weiß es nicht, was da auf was für Ideen die Leute kommen. Und der Clou war, das ist der Friedhof.
Für die Person.
Weil der Friedhof, da liegen Leute begraben, die nicht mutig genug waren, einer Frau zu sagen, ich liebe dich. Da gibt es Leute, die nicht mutig genug waren, an einer Beziehung zu arbeiten und deswegen vielleicht kein Kind gehabt haben, weil die Beziehung zu Brüche ging. Da gibt es Leute, die, wer weiß, vielleicht hätten sie ein Heilmittel gegen Krebs finden können, haben sich nicht getraut. Es gibt Leute, die Bücher hätten schreiben können, die Leuten helfen. Da liegt so viel Potenzial begraben und ich glaube, das darf man nie vergessen, dass wir versuchen, nicht so zu enden. Ich möchte nicht als unerfülltes Potenzial sterben. Und ich fand das Sinnbild erschreckend und gleichzeitig motivierend mit dem Friedhof.
Ja, ich glaube auch, auf dem Friedhof sind viele, liegt viel Potenzial oder ist gestorben. Für mich als Christ leben die Menschen weiter bei Gott natürlich, aber was hätte alles sich entwickeln können, was hätte es alles geben können? Durch diese Chancen, so wie du sagst, das ist schon auch, das wäre für mich das größte Potenzial, liegt eigentlich in den Begegnungen zwischen den Menschen. Also wenn wir noch leben dann. Also dass wir wirklich das Potenzial nützen. Gerade wenn wir jetzt über dieses Thema Tod, wo wir jetzt gesprochen haben, das echt schwierig ist, wenn man das jetzt so nimmt, dann lädt es uns ein oder fordert uns auf, dieses Potenzial zu nützen, wenn wir zusammen sind mit anderen, diese Begegnungen zu leben. Also es gab einen jüdischen Religionsphilosoph, Martin Buber, vielleicht weiß ich es aus dem Unterricht noch, in der Oberstufe spricht man drüber, dass durch das Du wird der Mensch eigentlich erst zum Ich, hat er mal gesagt gehabt. Wenn man das mal überlegt, durch das Du, also durch den Menschen gegenüber, werde ich erst zu dem Menschen, der ich eigentlich bin. Durch das, was der andere mir rückmeldet, indem ich mit dem anderen was tue, mit dem anderen mir Gedanken mache, im Gespräch mich austausche, dadurch entdecke ich mich eigentlich erst selber und lerne mich kennen. Und so denke ich das, dass man die aktuelle Situation, den Mensch, dem ich gerade begegne, in der Begegnung da bin. Und auch jetzt bei meinen seelsorgerlichen Gesprächen ist es auch offen für mich selber. Also ich bin nicht nur für den anderen da, sondern ich bekomme auch vom anderen was geschenkt. Vertrauen, eine Offenheit, was mir auch nie kalt lässt. Natürlich muss ich professionell Distanz haben und nicht jedes Problem von anderen zu meinem machen, aber es ist so eine Vielfalt an Leben, die ich erleben darf. So viele verschiedene Lebenssituationen. Das sind letztlich auch Geschenke und ich merke, wenn man sich miteinander sich öffnet, über was spricht, ist das immer was Besonderes. Deswegen bin ich auch gern Seelsorger.
Ich glaube, ja, da gebe ich dir recht und ich finde, man weiß nicht, die meisten Menschen tragen irgendeinen inneren Kampf aus und man weiß nichts über den Kampf. Deswegen sollte man jedem Mensch, so gut es geht, mit Respekt und Offenheit und wie du sagst, das Du mach dich zum Ich. Man weiß nicht, mit was Menschen gerade mit sich rumtragen. Deswegen, so gut man kann, so freundlich sein, lächeln, einfach miteinander sprechen, gegenseitig Zeit schenken, ganz wichtig. Genau, jetzt kommen wir auch schon langsam ans Ende. Für dich mache ich eine Ausnahme. Normal stelle ich immer nur eine Frage.
Okay.
Bisschen off-topic, wobei es hier ganz gut dazu passt. Erstens, hast du vielleicht 3 Tipps parat, kann auch gerne Wiederholung sein vom Gespräch, an Leute da draußen, die durch gerade eine schwere Zeit gehen. Was würdest du, kann auch gern kurz, knackig, wie du magst, 3 Dinge.
Das erste wäre, gerade wenn es einem schlecht geht, dass man sich aber klar macht, hey, du bist wertvoll, so wie du bist. In dir steckt Potenzial und du hast Power. Das wäre für mich das zweite. Also nicht, dass man, also ja, jeder hat was zu geben. Und das dritte wäre für mich die Hoffnung. Es wird anders. Gib dir Zeit. Und ich würde aber auch noch ein viertes dazulegen.
Gerne.
Öffne dich für andere Menschen. Also allein in seinem Kämmerle zu sitzen, man muss raus. Und für mich ist manchmal auch das Fünftens, wäre das Bewegungssport, raus in die Natur. Wenn man sich Menschen nicht öffnen kann oder nicht weiß, wem soll ich mich öffnen, zumindest raus in die Natur. Also genau, Sonne, Licht, Luft.
Da habe ich absolut nichts hinzuzufügen. Auf jeden Fall gute Tipps. Und jetzt eine Sache, ich bin gespannt. Ich frage auch immer Leute, wenn sie nur eine einzige Lebensweisheit hinterlassen können. Da geht vielleicht Hand in Hand mit deiner Angst, zu sagen, was passiert mit meiner Familie, wenn ich sterbe? Wenn du deinen Kindern nur eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben könntest, welche wäre das?
Das ist genauso. Nimm dir Zeit für den Augenblick, in dem du gerade jemand begegnest. Also deswegen, ich sage für mich mit meinen Kids, ich ertappe mich schon, wo ich denke, ah ja, dadurch, dass wir hier im Pfarrhaus wohnen, die Familie oben wohnt, ich das Büro unter habe, denke ich schon manchmal, ah, jetzt könnte ich noch mal eine halbe Stunde in mein Büro gehen und noch was arbeiten. Aber dann denke ich, nee, jetzt in diesem Augenblick mache ich mit meinen Kids was. Und Arbeit mache ich, ich schaffe ein anderes, ich muss es klar abgrenzen. Deswegen würde ich Ihnen das auch geben, weil das ist das Einzige letztlich. Klar, ich habe Sorgerechtsverfügung mit meiner Frau gemacht, was mit den Kindern passiert, wenn jemand von uns oder wenn wir beide sterben würden, beim Verkehrsunfall. Solche Dinge haben wir geplant, was wir machen können, wer ist dann verantwortlich. Aber das andere ist dann wirklich auch hier zu sein und das zu genießen.
Ja, okay. Spannend auf jeden Fall. Jetzt kommen wir wirklich ans Ende.
Okay.
Aber ich würde auf jeden Fall noch den Leuten mit auf den Weg geben, also wie können Leute mit dir in Kontakt bleiben, wenn sie mit dir in Kontakt bleiben wollen, wie können die deinen Weg weiter verfolgen oder wenn sie vielleicht auch Seelsorge in Anspruch nehmen möchten und wenn die vielleicht zu weit weg wohnen, welche Anlaufstellen würdest du generell empfehlen, wo Leute sich hinwenden können, wenn sie wirklich das Gefühl haben, sie brauchen Hilfe?
Okay, also es gibt psychologische Beratungsstellen, vielleicht fange ich jetzt erstmal so von weiter weg an, also und die gibt es in jedem Landkreis, wo man sich hinwenden kann. Und gerade für Schüler oder Studenten werden da auch umsonst beraten. Und genau, diese psychologischen Beratungsstellen können einen weiterverweisen. Das kann man googeln. Psychologische Beratungsstelle, was weiß ich, Kreis Esslingen. Da kommt zum Beispiel Nürtingen und Esslingen, gibt es sogar zwei. Dann kann man sich, auch wenn man nicht katholisch ist, ein katholischer Seelsorger oder evangelischen Seelsorger oder einer anderen Religionsgemeinschaft wenden, wenn man das möchte. Wenn man sagt, ich möchte jemand mit einem Hintergrund aus dem Glauben heraus. Mit mir kann man in Kontakt treten über unsere Homepage, also der Kirchengemeinde Krützingen, katholische Kirchengemeinde. Genau, da kann man auch E-Mail schreiben oder so, ist kein Problem.
Okay, also ich gucke dann mal, vielleicht werde ich noch was verlinken, eine Seite oder vielleicht noch, gibt es so generell so eine Anlaufseite, wo dann Leute so verwiesen werden.
Achso, also das erste wäre natürlich 24 Stunden erreichbar die Telefonseelsorge.
Mhm.
Also das würde ich wahrscheinlich am ersten empfehlen, weil ich bin natürlich nicht 24 Stunden erreichbar.
Klar.
Aber die Telefonseelsorge, das kannst du verlinken. Kann man, also da ist immer jemand, der aber ein Stück weit psychologisch geschult ist, wo man rund um die Uhr anrufen kann. Also auch wenn man keinen Ausweg mehr sieht oder sowas, ist diese Adresse immer gut. Also wenn man sagt, okay, und ich habe in meinem Umfeld niemanden, den ich anrufen kann und jetzt ist es nachts um 3,
ja.
Dort kannst du immer anrufen. Da ist immer jemand da.
Werde ich definitiv verlinken. Genau,
Telefonseelsorge, bundesweit.
Das mache ich definitiv. Ja, dann bedanke ich mich für das ausführliche Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, danke für deine Fragen. Es ist ein wichtiges Thema.
Und ich hoffe, wir haben zumindest grob die Sache abgedeckt. Ich glaube, man könnte einen ganzen Podcast über das Thema starten. Aber ich hoffe, dass ihr da draußen auf jeden Fall was dazugelernt habt, dass ihr vielleicht zum kritischen Hinterfragen angeregt wurdet. Und falls ihr euch irgendwie in die Top 5 oder Top 4, die es bei uns jetzt war, falls ihr euch da in eine Richtung entwickelt, ihr habt die Chance, das noch zu ändern. Das dürft ihr nicht vergessen. Und dann bedanke ich mich auch bei euch wieder fürs Zuhören. Und würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Episode einschaltet. Und vergesst mir nicht, auf Instagram zu folgen unter @deeptalkpodcast. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao, ciao.